Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur 150. Folge von Unter vier Augen. Schön, dass Sie zuhören. Wir sprechen heute wieder gemeinsam mit Professor Jünemann über Pharma und mehr, über Pharma, nämlich über das Nasenspray gegen Zika-Syndrom. Dass wir das machen können und dass wir diesen Monat aufnehmen können und dieser Podcast noch läuft, das verdanken wir in diesem Monat der Bergapotheke. Also vielen herzlichen Dank. So, jetzt aber zur Studie. Herr Professor Jünemann,
ja,
Nasenspray gegen Zika. Wer kommt auf so eine Idee?
Wenn ich das wüsste, ich könnte Ihnen jetzt die Autoren vorlesen. Der erste Autor ist ein David Vierter, den ich persönlich jetzt nicht kenne, für die sogenannte Onset 2 Study Group. Also die, einfach Spaß beiseite, ich finde es eine fantastische Idee.
Warum?
Weil nicht am Auge appliziert werden muss. Wir haben ja keine heilende Therapie für die Volkskrankheit Zika. Gibt es nicht. Sondern wir behandeln nur palliativ symptomatisch und versuchen letztendlich das Beschwerdebild der Patienten und Patientinnen zu verbessern, indem wir sogenannte künstliche Tränen, Artificial Tears, applizieren, beziehungsweise je nachdem, wenn die Inflammation im Vordergrund steht, natürlich auch zusätzlich noch antiinflammatorische Tropfen geben können. Aber es wird lokal appliziert und ich sage immer, Augen sind nicht für Tropfen gebaut. Jeder Tropfen, egal was ich anwende, wird in irgendeiner Form zu einer gewissen Irritation führen. Und wenn wir jetzt hingehen und einen Nasenspray haben, der auf irgendeine Art und Weise tatsächlich die Zika-Erkrankung beeinflusst, finde ich das faszinierend. Das finde ich einen vollkommen neuen Ansatz. Und dazu kommt, dass ich denke, dass für viele der Menschen, und es sind ja zum Teil auch ältere Menschen, es vielleicht leichter ist, ein Nasenspray zu applizieren als die Augentropfen. Bei den Augentropfen heißt es, ja, wenn es wehtut, dann war es drin.
Und im schlimmsten Falle zu sehr drin.
Ja, genau. Und beim Nasenspray, je nachdem, wie dann so ein Nasenspray aussieht, den hält man sich einfach, es mag zwar vielleicht ein bisschen unappetitlich sein, den hält man sich dann ein bisschen in die Nase vorne rein und das kommt sicher an.
Das stimmt. Und man merkt auch richtig, dass es dann ankommt.
Ja.
Okay. Also wichtiger Punkt, Applikation, gerade bei älteren Patienten nochmal mehr. Wobei ich finde, auch ich finde Augentropfen applizieren jetzt nicht so einfach. Wahrscheinlich auch, weil ich es nicht so oft mache, ist ja auch Übung. Aber es ist schon nicht so einfach. Und wenn wir jetzt von dem Nasenspray sprechen, also die haben jetzt nicht einfach irgendeins genommen und gesagt, macht mal. Die haben OC01 genommen oder, wie Kenner es nennen, Vareniclin. Vareniclin. Solution, also Vareniclin-Lösung.
Ja, genau.
Was genau soll das sein?
Vareniclin ist ein selektiver Nikotin-Acetylcholin-Rezeptor-Antagonist. Und also wenn man so will, ein Neuroaktivator. Das heißt also, wenn Sie jetzt eben diese Acetylcholin-Rezeptoren, also nikotinischen Acetylcholin-Rezeptoren verstärken, dann verstärken Sie zum Beispiel die Wirkung im Trigeminus. Also die Wirkung des Trigeminus wird verstärkt. Und Sie wissen ja, dass der Trigeminus der Nerv ist für den Zyklus, für die ganze Innervation der Augenoberfläche, für den Funktionskreis Augenoberfläche, Tränendrüsen, accessorische Tränendrüsen. Und wenn der jetzt aktiviert wird, dann können Sie die Tränenproduktion verstärken und steigern.
Gut, dass Sie es ansprechen. Sie hatten gerade auch accessorische Tränendrüsen genannt. Es gibt ja verschiedene Anteile des Tränenfilms und die können ja alle ein Problem machen. Es gibt ja die Schleimschicht, also die Mucinschicht, die von den Becherzellen in der Bindehaut produziert wird, dann gibt es die Maibomdrüsen in den Lidkanten, die machen das Fett und dann gibt es natürlich noch diese accessorischen Tränendrüsen, die wässrige Phase ausstoßen. Welche werden denn jetzt durch den Trigeminus gereizt, also durch den Trigeminus aktiviert?
Aktiviert werden die letztgenannten, also das heißt also die Tränendrüse, die Haupttränendrüse und eben die akzentorischen Tränendrüsen, die die seromuköse Anteile des Tränenfilms produzieren.
Okay, das heißt, mehr fettige Phase haben wir dadurch nicht, aber die seromuköse Phase wird gestärkt. Das, was quasi auch die meisten Tränen, also TEMS, die Tränenersatzmittel machen.
Genau, also diese Drüsen sind seromuköse und die produzieren letztendlich die wässrige Phase und die Mucine für den Tränenfilm.
Okay. Gut, also schon mal eine gute Idee, aber sollte es an den Maibaumdrüsen liegen, wird das nicht viel bringen, oder was denken Sie?
Das ist natürlich jetzt hier nicht so explizit untersucht worden. Sie haben zwar das nicht ganz ausgeschlossen bei den Patienten, aber Sie haben die Einschlusskriterien so gewählt, dass Sie es über den Schema-Test definiert haben. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn Sie jetzt also eine ausgeprägte Maibaumdrüsen-Dysfunktion haben, was ja dann letztendlich in einem instabilen Tränenfilm mit einer sehr kurzen Aufrisszeit resultiert und Sie hätten dann letztendlich eine größere Produktionsrate auch der wässrigen Phase, dann könnte ich mir vorstellen, dass das durchaus einen positiven Einfluss nimmt, weil wir ja letztendlich auch die Maibaumdrüsen-Dysfunktion ja mit künstlichen Tränen behandeln. Ist ja nicht so, dass wir den jetzt nur zum Beispiel lipidreiche Augentropfen verschreiben.
Oder Lidhandhygiene.
Und also, Lidhandhygiene natürlich. Ja. Ne? Also,
natürlich, für alle Patienten.
Wir können gerne jetzt über die Stufentherapie der Sicker-Erkrankung sprechen. Aber das ist, ich denke, dass Varenicline ist jetzt erstmal viel spannender, glaube ich.
Genau. Sie hatten gerade schon von den Einschlusskriterien gesprochen. Vielleicht können wir da einmal drüber sprechen, denn Sicker ist ja nicht gleich Sicker. Und die hatten sich ja schon ein bisschen was überlegt, dass die Gruppe etwas eingrenzen können und die Ergebnisse etwas repräsentativer machen.
Ja, sie hatten also erstmal nur Erwachsene eingeschlossen. Die mussten also über 22 Jahre alt sein, wobei ich das eigentlich auch schon ein recht breites Spektrum als ein recht breites Altersspektrum ansehe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei einem 22-Jährigen eine Sicker-Erkrankung habe, ist jetzt nicht so hoch. Aber eben, das war die Einschlusskriterium mit eben der Definition, der Diagnose besser gesagt, eines trockenen Auges mit der Anwendung eben von künstlichen Tränen. Und sie mussten einen OSDI, also einen Ocular Surface Disease Index Score von 23 oder mehr haben, also ein deutliche Erhöhung des Scores und vor allem, sie mussten...
Was ist das genau? Vielleicht können Sie das kurz erklären.
In den Ocular Surface Disease Index Score kommen verschiedene Aspekte hinein, unter anderem zum Beispiel die Anfärbung der Augenoberfläche, sowohl der Konjunktiva als auch der Hornhaut mittels Vitalfarbstoffen und das Ganze wird dann zusammengefasst eben in einer Zahl, sodass man das sehr einfach handeln kann. Und das Zweite ist eben ein Schematest, der maximal 10 mm haben durfte. Also Schematestreifen, die eingelegt werden und dann weniger als 10 mm benetzt werden sollten.
Das, also eine Hyposekretion quasi, dass einfach nicht sehr viel Tränenflüssigkeit vorhanden ist.
Genau, vollkommen richtig.
Darüber war ganz grob runtergebrochen.
Ja, natürlich. Wir können es ja nicht so arg komplex machen, wobei die Sicker-Erkrankung wirklich eine sehr komplexe Erkrankung ist. Aber das war die Definition. Und deswegen nochmal zurückkommen auf die Maibaumdrüsen. Zum Beispiel die Maibaumdrüsen-Dysfunktion war jetzt kein Kriterium für die Einschluss oder den Ausschluss eines Patienten mit einem trockenen Auge.
Okay, kann ja aber auch ganz spannend sein, weil dann hat man die sicherlich irgendwie mit dabei.
Genau.
Würde ich jetzt mal denken.
So ist das. Das ist ja die Problematik, wenn ich das ganz kurz sagen darf, weil mir das wirklich wichtig ist in dieser 150. Folge.
Sehr gerne.
Je strenger Sie die Einschlusskriterien machen, was natürlich dann die Gruppe homogen macht, die Studiengruppe, desto schwieriger ist es letztendlich dann, die Ergebnisse dieser Studie auf die allgemeine Bevölkerung zu übertragen. Nicht, das wird immer manchmal ein bisschen vergessen.
Wichtiger Satz, gut, dass wir das jetzt im Hintergrund haben können, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen.
Ja, es hat sich einfach gezeigt, dass der Schematest sich signifikant besser unter der Gabe von Varenicline, also dem OC01, sowohl in der niedrigen als auch in der höheren Dosierung verbessert hat im Vergleich zum Vehikel. Und das Interessante aber ist, dass es beim Vehikel eben auch zu einer gewissen Steigerung kam. Aber die Steigerung war signifikant höher, also in Zahlen ausgedrückt von fast 50% versus knapp 30%. Das ist schon ein deutlicher Unterschied.
Wobei knapp 30% bei der Placebo-Gruppe natürlich auch absolut nicht nichts ist. Ne? Aber die haben ja auch jetzt nicht nichts bekommen. Also streng genommen hätte man ja sagen können, man testet die gegen Patienten, bei denen man gar nichts macht. Hätte man ja auch sagen
man
können.
Man hätte vielleicht sogar so eine Gruppe noch mit hineintun können, nicht? Denn aber der Unterschied ist deutlich. Also einmal jeder Zweite im Vergleich zu jedem Dritten, wobei es ja nur 27,8% waren. Also aber Sie haben vollkommen recht, Frau Licht. Also die Vehikelgruppe, also sprich die Placebo-Gruppe, hat auch eine Verbesserung gezeigt.
Aber man könnte ja auch theoretisch sagen, von nichts kommt nichts und dann wäre es vielleicht genauso geblieben. Also dann wäre es, dann ist quasi die Kontrollgruppe, sind die Patienten so, wie sie vorher waren. Könnte man jetzt auch sagen, wir wollen es jetzt einfach mal offen lassen,
ja.
Ist ja schon ein ordentliches Ergebnis.
Ja, auf alle Fälle.
Das heißt, man könnte jetzt eigentlich so einen Versuch starten. Wenn die Patienten sagen, ich komme damit nicht so ganz zurecht, mit dem Tropfen kann man sagen, super Sache, hier ist Nasenspray.
Ja.
Und dann könnt ihr es einfach mal ausprobieren. Auf was für Nebenwirkungen muss ich die dann vorbereiten?
Ja, sie können letztendlich so ein bisschen Husten bekommen, Nasenträufeln. Sie können ein bisschen wie so eine obere Atemwegsirritation bekommen und das war aber immer sehr mild. Also das war nie so. Es gab, glaube ich, vereinzelt, aber auch in allen Gruppen, muss man sagen, auch in der Placebo-Gruppe gab es, glaube ich, eine ganz kleine Anzahl an Studienabbrechern. Das war also nicht spezifisch für das OC01. Aber es waren absolut vertretbare Nebenwirkungen, sodass man jetzt nicht sagen kann, oh, wir haben da ein tolles Medikament, das auch wirkt, aber sie müssen einfach mit deutlichen, sagen wir mal, Nebenwirkungen rechnen. Nicht, das ist nicht der Fall.
Jetzt wird ja dieses Varenicline auch zur Rauchentwöhnung eingesetzt. Sie hatten gerade noch gesagt, es wird oral eingesetzt und nicht als Nasenspray. Aber muss ich mir jetzt als Augenarzt Sorgen machen, dass ich mich mit irgendwelchen HNOlern, also irgendwelche im respektvollsten Sinne, mit Kollegen aus der HNO anlege, weil ich Nasenspray-Süchtige produziere, die dann halt auch noch, ich weiß nicht, ja, von diesem Nasenspray abhängig sind, weil es eben so einen Wirkstoff enthält, der auch zur Rauchentwöhnung eingesetzt wird, also definitiv dahingehend etwas vermittelt?
Also das kann ich mir nicht vorstellen. Also
okay.
Nasenspray ist, sagen wir mal, so ubiquitär und auch im Ansatz, also ich denke jetzt nicht, wenn ich Nasenspray höre, automatisch an einen HNO-Arzt. Nicht? Also denken Sie ja nur an die antiallergischen Nasensprays oder bei Nasenspray bei Asthma. Das ist jetzt nicht wirklich 1:1 gekoppelt mit der Subspezialität der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. Ich würde eher denken, dass vielleicht tatsächlich, wir hatten es ja schon gerade angesprochen, dass jetzt vielleicht jemand fragt, ja, wenn ich jetzt diesen Nasenspray nehme, der mir beim trockenen Auge hilft, hilft der mir auch, mir das Rauchen abzugewöhnen? Wissen wir nicht, gibt es keine Daten. Die Studie hat das nicht untersucht, war ja auch nicht die Zielsetzung dieser Studie, aber ist so jetzt vielleicht ein bisschen schmunzelnd, aber doch ein Aspekt, der, ja, man kann es ja nicht ganz zu 100% ausschließen, nicht?
Wäre ja aber auch noch ein positiver Zusatz.
Ja, definitiv, also, absolut.
Wir wollen als Augenärzte, haben wir auch immer ganz viel Grund, die Patienten vom Rauchen abzuhalten.
Absolut.
Aber wo wir beim Rauchen und weiteren reizenden Dingen sind, würde ich gerne eine Sache zuletzt nicht unerwähnt lassen. Und zwar, dass die Studie ja während der Corona-Zeit durchgeführt wurde.
Ja.
Das heißt, es wurde ziemlich sicher auch die ganze Zeit Maske getragen oder sehr viel Maske getragen. Und soweit ich es im Kopf habe, macht Maske tragen mitunter auch ein bisschen trockene Augen. Ist das korrekt?
Ja, das Problem der Maske war meines Wissens, dass tatsächlich der Tränenfilm mit beeinflusst wurde und die Patienten möglicherweise hier auch, oder dass es hier einen gewissen Einfluss gab. Aber das ist in der Studie im Text nicht thematisiert.
Ich meine, die ist ja 2021 rausgekommen und die Daten waren von 2019 und 2020. Also
genau, vielleicht war es auch knapp davor, vielleicht nicht, das mag sein. Also wenn ich jetzt die Studie lese, würde ich jetzt nicht denken, dass es hier einen Bias gibt oder eine Beeinflussung der Ergebnisse durch das Masketragen im Zusammenhang mit der Pandemie.
Dann bin ich ja mal gespannt, wann das hier erhalten ist, dieses Medikament. Das ist ja eine Phase-3-Studie, also dürfte ja nicht mehr lange dauern dann vielleicht. Und dann bin ich mal gespannt, wie es sich durchsetzt, oder?
Absolut. Ich halte das für eine, wenn man so will, Schlüsselstudie denn das trockene Auge ist eine Volkskrankheit. Dann haben wir zum Beispiel die Glaukompatienten, die ja auch letztendlich ein trockenes Auge haben, welches durch die Therapien verstärkt wird.
Ja.
Also das, wenn das zugelassen ist, denke ich, wird das eine hohe Akzeptanz finden.
Darauf freuen wir uns. Bleibt natürlich abzuwarten, aber ich danke Ihnen, dass Sie uns das einmal vorgestellt haben, Herr Professor Jünemann.
Ja, sehr gerne.
Ich freue mich sehr, dass wir in der nächsten Folge nochmal miteinander sprechen. Dann geht es um die Stabilität ausgeeinzelter VEGF-Inhibitoren. Wir schließen an dieser Stelle unsere 150. Folge. Ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich für... Ja, mit Tusch, genau. Man stelle sich einen vor. vielen Dank fürs fleißige Zuhören und fürs Unterstützen und dass Sie immer noch mit dabei sind. Das freut uns riesig, dass dieser Podcast weiterhin so großen Anklang findet. Also ja, nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine wunderbare Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Unter vier Augen. Eine Produktion der CareCom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.